Heute im Interview Professor Dr. Dietram Scheufele. Dietram Scheufele ist Professor für Science Communication an der University of Wisconsin und Projektleiter am Zentrum für Nanotechnologie und Gesellschaft an der Arizona State University. Er gilt als international anerkannter Experte für Wissenschaftskommunikation. Im Fokus des Interviews steht der Vergleich von Deutschland und der USA sowie Risikothemen wie Nanotechnologie und Stammzellforschung. Das Gespräch führten Mirai Kaliskan und Melina Dittrich.
Herr Scheufele, Sie gelten als Experte auf dem Gebiet der Wissenschaftskommunikation und haben bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Außerdem gehören Sie mit über 11.000 Zitationen zu den 10 meistzitierten Kommunikationswissenschaftlern weltweit. Wie schafft man es als junger Deutscher in den USA so erfolgreich zu sein?
Ich glaube, Zufall ist das Schlüsselwort hier. Also ich hatte das eigentlich gar nie so geplant. Ich hatte in Deutschland angefangen, Kommunikationswissenschaften zu studieren in Mainz und dachte mir dann irgendwann mal, dass ich doch 2 Auslandssemester machen sollte und bin in die USA gegangen und dann einfach nie mehr zurückgekommen. Das war aber nicht so geplant. Das hat sich einfach nur so ergeben. Ich habe zwischendrin mal immer wieder geplant, vielleicht zurückzukommen. Aber bislang hat sich das einfach noch nicht so ergeben. Und die Infrastruktur für Forschung und für Lehre ist natürlich hier auch sehr schön. Und deswegen bin ich im Moment gerade sehr glücklich, dass ich da bin, aber fühle mich natürlich immer noch sehr stark auch mit der deutschen Kommunikationswissenschaft verbunden.
Sie sind sehr präsent in den neuen Medien wie beispielsweise Twitter oder auch auf der Plattform reddit.com, wo Sie sich unter dem Motto Ask Me Anything den Fragen der Community stellen. Wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass man sich als Forscher aus der Wissenschaftskommunikation online mitteilt?
Also 2 Gründe, glaube ich. Der eine Grund natürlich ist, dass wir wirklich an einer Schnittstelle stehen, wo sich Mediennutzung grundsätzlich und grundlegend verändern wird. Wir sehen das jetzt schon bei unseren Studenten, die alle 18, 22 sind. Keiner von denen bezahlt für Nachrichten. Das zweite aber ist, glaube ich, dass es immer wichtiger werden wird für uns als Wissenschaftler, uns außerhalb des Elfenbeinturms zu orientieren, nicht nur mit uns selbst zu reden. Und ob das jetzt auf Reddit ist, ob das jetzt auf Twitter ist, das ist eine unglaubliche Möglichkeit, auch die Forschung breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Und wir hatten letztes Jahr auch eine Studie veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass die 2 Sachen sich nicht gegenseitig ausschließen. Also wirklich gute Wissenschaft zu machen und auch erfolgreich Wissenschaft zu machen innerhalb des Elfenbeinturms und auf der anderen Seite öffentlich präsent zu sein. Wir haben also gezeigt, dass es nachdem man alle Drittvariablen kontrolliert und alles untersucht, dass dann trotz allem immer noch eine Korrelation besteht zwischen Wissenschaftlern, die auf Twitter aktiv sind und die aber auch dann innerhalb des Elfenbeinturms jetzt mit Impact Factors oder mit Age Indices, also mit Indikatoren für Zitationen deutlich erfolgreicher sind als andere.
Wie wir jetzt gerade auch gehört haben, ist ein Umfeld entstanden, wo alles offen und jederzeit kommuniziert werden kann. Sehen Sie dabei eine wichtige Bedeutung für die Wissenschaftskommunikation?
Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen, glaube ich, in eine Ära hinein, wo Wissenschaftskommunikation mit Themen umgehen muss, die grundsätzlich anders sind als Themen vorher. Also es waren schon komplexe Themen immer, aber jetzt in der heutigen Zeit, glaube ich, sind die Themen charakterisiert durch 3 Sachen. Erstens, sie sind extrem komplex, weil sie interdisziplinär sind. In Amerika reden wir so oft von dieser Nano-Bio-Info-Cogno-Revolution oder NBIC, ganz kurz. Also die Nanotechnologie, Biotechnologie, Cognitive Science, Neuroscience und Kommunikation und Informationswissenschaften gehen alle zusammen. Wir programmieren Zellen in der synthetischen Biologie. Wir lassen Stammzellen an Nanostrukturen entlang wachsen, um neue Gelenke oder neue Körperteile zu schaffen. Und das sind extrem komplexe Technologien, Nummer 1. Nummer 2, sie entwickeln sich extrem schnell. Wir hatten 1500 Nanotechnologieprodukte auf dem Markt, bevor die Leute überhaupt wussten, was Nanotechnologie ist. Und das dritte natürlich, dass sehr viele der Charakteristiken dieser Technologien nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, sondern was mit ethischen, politischen Fragen zu tun haben. Sollen wir Leben im Labor kreieren, wenn das mal möglich ist? Sollen wir synthetische DNA in Zellen einbauen? Und diese Frage wird sich uns innerhalb der nächsten 5 Jahre stellen. Die stellt sich uns jetzt. Das heißt also, warum ist das so wichtig, wie sich die Wissenschaft verändert hat? Weil das einen direkten Einfluss auf uns als Kommunikatoren hat. Denn die Gespräche, die Arten des Austauschs, die wir gesellschaftlich brauchen, haben zum Teil was mit der Wissenschaft zu tun, aber sehr viel auch mit diesen ethischen, mit diesen politischen Fragen. Und die müssen eben sehr schnell beantwortet werden und schnell beantwortet für sehr komplexe Wissenschaft. Und das ist, glaube ich, so wirklich die neue Herausforderung für die Wissenschaftskommunikation. Und deswegen ist es auch für Kommunikatoren und für Wissenschaftler extrem wichtig, diese Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Denn ob wir es wollen oder nicht, die Fragen werden kommen.
Wie Sie gerade sehr schön gesagt haben, gehen wir in eine neue Ära hinein. Dabei haben Sie über die Herausforderungen für die Wissenschaftskommunikation gesprochen. Doch welche Folgen hat das für die Gesellschaft, die sich über Wissenschaft informieren will?
Also das Interessante an der Medienentwicklung ist, glaube ich, dass Amerika da im schlechteren Sinne Deutschland etwas voraus ist. Also wir haben in den USA in den letzten 10, 20 Jahren, 30 Jahren einen wirklichen Niedergang des Wissenschaftsjournalismus erlebt. Was passieren wird, ist, dass wir weggehen vom traditionellen bezahlten Wissenschaftsjournalismus und dass wir hingehen zu einem Modell, das wir noch nicht kennen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir das gut machen. Und das Problem an der Sache ist, dass wir den Wissenschaftsjournalismus wirklich in gewisser Weise immer gebraucht haben. Denn wir reden davon, wie kann ich 20 Jahre Forschung, wo Leute einen PhD haben, einen Doktor haben, einen Professorentitel haben, wo sie 20 Jahre an irgendwas arbeiten, wie kann ich das übersetzen in 300 Worte, die irgendjemand am Frühstückstisch lesen kann und dann verstehen, warum dieses Thema wichtig ist. Und was ich gesagt habe, ist, Amerika ist ein bisschen voraus, Deutschland ist ein bisschen hinterher, das ist noch besser. Aber das wird sich auch in Deutschland nicht ändern. Ihre Generation wächst genauso mit dem Verständnis auf, dass Spiegel Online kostenlos ist, wie die amerikanische jetzige Generation damit aufwächst, dass die New York Times kostenlos ist. Und sie wachsen nicht mit diesem Verständnis auf, dass es da irgendwann mal ein teures Abo gibt, wo man 300, 400 Euro pro Jahr für zahlt. Und alle Forschung, die wir kennen, deutet darauf hin, dass es ein Kohorteneffekt ist. Also so wie sie aufwachsen, so werden sie später Medien nutzen. Ich finde das eigentlich sehr aufregend, weil wir noch sehr wenig darüber wissen, weil wir wenig wissen, wie die Dynamiken sind. Und natürlich für Sie ist es auch aufregend, glaube ich, weil sie ja diejenigen sind, die das neue Kapitel dann wirklich lenken und steuern und entwerfen können.
Zu Ihren weiteren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem auch die Nanotechnologie und die Stammzellforschung. Wie sieht die Risikowahrnehmung bei solchen Themen von Laien und den Wissenschaftlern selbst aus?
Bei den meisten Themen wie Stammzellen, wie selbst Nanotechnologie zu einem gewissen Grade, sehen wir das gleiche Muster, was wir immer gesehen haben. Und das ist, dass die Forscher selbst sehr optimistisch sind, was die Nachteile angeht, was die Risiken angeht. Die kommen, da sagen sie, ja, das ist nicht so schlimm. Und sie sind eher optimistisch, was die Vorteile angeht. Also das sehen wir eigentlich in fast allen Technologien, Optimismus, sowohl was die Vor- und Nachteile angeht. Bei der Öffentlichkeit, die sind normalerweise sehr viel pessimistischer, was die Nachteile angeht und sehr oft auch ein bisschen pessimistischer, was die Vorteile angeht. Bei Nanotechnologie, das war eines der ersten Technologien, wo wir eine gewisse Vorsicht bei Forschern gesehen haben, wo die Forscher sagten, hier vor allem bei der Gesundheit und bei der Umwelt haben wir einige Sorgen, weil wir nicht genau wissen, wie machbar und wie gut wir das managen können. Und wo die Besorgnisse unter den Forschern höher waren als unter der Öffentlichkeit, was sehr, sehr interessant war am Anfang, als Nanotechnologie zum ersten Mal wirklich in der Öffentlichkeit erschienen ist. Und dann eben auch Zellen programmieren und also neues Leben schaffen, das es so in der Natur nicht gibt. Und da sehen wir in der Öffentlichkeit schon ganz klar, also ganz große Besorgnisse, was darum geht, zum Beispiel die Trennung zwischen Gott und Mensch, die moralischen Fragen, die das aufwirft. In 2010 zum Beispiel J. Craig Venter, also einer der Urväter, der auch die DNA gesequenced hat, hat zum ersten Mal synthetische DNA in ein Bakterium, in eine Zelle eingefügt und hat dann also letztendlich Leben im Labor kreiert. Und da zeigte sich schon wirklich so die großen ethischen Fragen, die da rauskamen. Ich glaube, das ist wirklich das große, große Thema, das noch gar nicht in der Öffentlichkeit wirklich so richtig im Bewusstsein ist. Also zum Beispiel die zwei chinesischen Forscher, die vor einem Monat, zwei Monaten auch vererbbare genetische Veränderungen an Menschen durchgeführt haben, waren wirklich das beste Beispiel für diese ganzen Herausforderungen. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, wir haben 180 oder was auch immer Länder. Irgendjemand wird immer das machen, was machbar ist. Irgendein Land wird diese Forschung machen, nur weil man es kann. Und für Sachen wie vererbbare genetische Modifikationen, sobald einer das gemacht hat und sobald das einmal vererbt ist, ist es für immer im Erbgut aller Menschen drin, zumindest theoretisch. Und das sind, glaube ich, die ganz, ganz großen Themen, die jetzt kommen werden und die für uns natürlich extrem interessant sind, wie wir das kommunizieren, wie wir als Gesellschaft dazu Konsens kommen. Und nicht nur wir als Gesellschaft in Deutschland oder wir als Gesellschaft in den USA, sondern das ist etwas, was wir als Weltgesellschaft wirklich angehen müssen. Denn Regulierungen nur in Deutschland oder den USA sind natürlich komplett irrelevant, denn wenn China macht, was es möchte, oder wenn Singapur macht, was es möchte, dann sind unsere Regulierungen total egal, denn genetische Modifikationen im menschlichen Erbgut kennen keine Ländergrenzen. Und ich glaube, deswegen ist das Thema so sehr faszinierend und auch so ein bisschen erschreckend.
Sie sind ja kurz auf den Einfluss der Religion eingegangen. Diese Thematik gehört ja ebenfalls zu Ihrem Forschungsbereich. Wie sehen denn explizit die Unterschiede in den USA und Europa diesbezüglich aus?
Also die Unterschiede sind ganz, ganz, ganz extrem. Wenn man sich zum Beispiel die World Value Survey anguckt, das ist also eine Umfrage, die wird von der University of Michigan gemacht, in über 80 Ländern, Fragen, die in 5-Jahrestakt mit den gleichen Fragen die Bevölkerung in all diesen Ländern und stellen unter anderem die Frage, wie wichtig denn Gott im täglichen Leben ist. Und in den meisten Ländern, Deutschland eingeschlossen, ist der Durchschnitt so zwischen 4 und 5. Wenn man nach Italien oder Irland geht, dann geht es vielleicht auf 6 hoch. In den USA ist der Durchschnitt von 325 Millionen und Amerikanern der Durchschnitt ist 8,4. Das heißt, auf einer 10-Punkte-Skala ist der Durchschnitt bei 8,4. Das ist eine sehr, sehr religiöse Gesellschaft. Die Religion ist sehr stark in der DNA fast verankert hier. Das bedeutet auch sehr viele wissenschaftliche Fragen, kriegen natürlich sofort einen religiösen Unterton. Wir haben das gezeigt für eine Nanotechnologie, also ob das nun moralisch ist, zum Beispiel Materialien oder Teilchen zu schaffen, die es in der Natur nicht gibt. Und sehr viele Leute in den USA fanden das moralisch doch ein bisschen fragwürdig. Und auch für die synthetische Biologie oder für die Stammzellenforschung haben wir es natürlich hier gesehen. Und das Interessante zum Beispiel, die Stammzellenforschung und Bush 43, also unter dem jüngeren George W. Bush, gab es ja sehr starke Beschränkungen für die Förderung der Stammzellenforschung in den USA und Wisconsin zum Beispiel, also meine Universität, hat deswegen ein privates Institut geschaffen als Teil der Uni, das unabhängig von staatlichen Forschungsgeldern war und deswegen jede Forschung machen konnte, das es wollte. Und ein Teil meines Gehalts wird auch von diesem privaten Teil der Universität bezahlt. Also ich bin auch Teil von dieser Forschungseinrichtung. Also die Religion ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema hier. Ich komme aus Stuttgart, also Süddeutschland ist ja auch eher religiös im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber natürlich trotzdem ein ganz anderes Spielfeld hier, was die Religion und wie wichtig es ist angeht.
Spielt die Politik auch eine große und wichtige Rolle?
Die Politik und die Religion verschwimmen natürlich auch immer so ein bisschen. Das ist ja in Deutschland auch nicht unbedingt anders. Ja, einige Parteien haben ja auch die Religion explizit im Namen. In Deutschland, das ist natürlich etwas komplexer, dadurch, dass wir ein Mehrparteiensystem haben und eine parlamentarische Demokratie und so weiter. Aber das ist, glaube ich, in den USA teilweise deswegen auch so prominent, weil es eben immer die zwei Seiten gibt. Weil die Republikaner für eine Sache sind gegen Stammzellen und die Demokraten für Stammzellen. Weil die Republikaner nicht an Klimawandel glauben und die Demokraten an Klimawandel glauben. Weil die Demokraten nicht an Biotechnologie oder das wirklich nicht gerne haben und die Republikaner natürlich Biotechnologie toll finden für die Landwirtschaft und so weiter. Also diese Zweiteilung ist schon hier sehr, sehr deutlich zu merken.
Zum Schluss würde es uns noch interessieren, worin Sie den Nutzen Ihrer Forschung sehen.
Also ich glaube, es gibt verschiedene Anwendungen. Einige, die so ein bisschen unabsichtlich sind oder kollateral und andere, die dann wirklich mir näher am Herzen liegen. Was sehr, sehr interessant ist, jedes Mal, wenn wir Forschung betreiben zu einem neuen wissenschaftlichen Thema, sind einige der ersten, die zu uns kommen und wirklich daran interessiert sind, Rechtsanwälte und Versicherungsleute, weil die wissen wollen, wie der Markt aussieht, weil die wissen wollen, was die politischen Realitäten sein werden. Warum? Weil natürlich für Unternehmen es sehr, sehr wichtig ist zu wissen, wie Regulierungen ausfallen werden, wie was erlaubt sein wird, was nicht erlaubt sein wird. Für Versicherungen ist es extrem wichtig, was müssen wir versichern, weil es dann irgendwann mal ein Gerichtsverfahren gibt, wenn das jemand einklagt. Letztendlich glaube ich, dass die große Anwendung aber darin liegt, dass wirklich unsere Gesellschaften und der Wohlstand und die Entwicklung und die Aufklärung in beiden Ländern im Sinne der philosophischen Aufklärung, das wirklich extrem an der Wissenschaft hängt. Dann sieht man, dass also wirklich die Bevölkerungszahlen in Afrika, in Asien explosionsartig nach oben gehen und wir die nicht ernähren können werden ohne Biotechnologie, ohne neue Technologien. Wir werden mit den Folgen des Klimawandels leben müssen und wir müssen die Technologien, die Anwendung finden. Und wir müssen es finden, obwohl sehr viele Leute immer noch nicht an den Klimawandel glauben. Und da ist die Wissenschaftskommunikation, glaube ich, mehr gefragt als jemals zuvor. Wie können wir als Gesellschaft diese großen Fragen beantworten? Wie können wir die beantworten? Nicht dadurch, dass wir religiöse Leute davon überzeugen, dass sie nicht religiös sein sollen. Das wird nie funktionieren. Nicht dadurch, dass ich einen Konservativen davon überzeugen möchte, dass er nicht mehr CSU wählen möchte, denn das wird nicht passieren, sondern wie können wir gesellschaftlichen Konsens schaffen zwischen Gruppen, die manchmal noch nicht mal die wissenschaftlichen Fakten gleich sehen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sieht, glaube ich, die Zukunft sehr düster aus. Wenn wir das aber schaffen, ich glaube, dann sieht sie sehr optimistisch aus. Und also die Kommunikation über diese großen politischen Debatten, über diese großen ethischen Fragen, ob wir Leben im Labor schaffen sollen, die großen sozialen Fragen, zum Beispiel kam jetzt gerade raus eine Linse, die man sich einbauen kann ins Auge und dann braucht man nie mehr eine Brille, natürlich extrem teuer in der Entwicklung, das heißt, reiche Leute werden das sich leisten können und irgendwann werden nur noch arme Leute Brillen tragen. Ist das etwas, was wir haben möchten? Möchten wir wirklich in der ersten Klasse, dass jeder, der eine Brille hat, sich sofort als arm identifiziert? Also das sind wirklich Fragen, über die man gar nicht nachdenkt, aber die wirklich ganz extreme soziale Konsequenzen haben. Und ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, diese Diskussion zu führen, obwohl unser Mediensystem, was den Wissenschaftsjournalismus angeht, den Bach untergeht, wenn wir nicht schaffen, eine gute neue Struktur hinzukriegen, ich glaube, dann haben wir wirklich ein Problem. Und deswegen ist das, glaube ich, was wir machen, nicht so aufregend, deswegen ist es so schwierig und deswegen ist es letztendlich auch so in vielerlei Hinsicht so befriedigend.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben.
Klar, hat mich gefreut.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten eine Produktion der Lehrredaktion des Sommersemesters 2015 im Studiengang Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. Redaktion und Schnitt:
Mira Kaliskan
und Melina Dittrich.
Seminarleitung: Cornelia Farwig und Philipp Niemann. Die Episoden dieses Podcasts sind online verfügbar unter www.wmk-blog.de/scicom.